Ich möchte heute mit euch über das Neue sprechen. Das Neue, wie Gott es sieht. Das Neue, was Gott tun will. Und ich glaube, dass Gott eine Vorliebe für das Neue hat. Kann ich schon mal vorab sagen. Es ist nun so, dass wir unterschiedliche Typen sind als Menschen. So wie wir geschaffen sind, so wie wir geprägt sind. Und manchen kann das Neue so eher Angst machen oder Sorge. Also, oh, was Neues, was, schon wieder eine neue Maschine, ein neues Handy oder irgendwas Neues, woran man sich gewöhnen muss. Oder manchmal haben wir eine neue Regierung, manchmal ist auch nur die Buchstaben verändert, aber ist doch alles das Gleiche. Oder auf der Firma plötzlich wird eine neue Software eingeführt oder plötzlich sollen wir irgendwas anders machen, neu. Das Neue kann also in uns, je nach Typ und Persönlichkeit, eher Besorgnis oder Angst sogar auslösen. Auch in der Gemeinde übrigens. Ja. Und umgekehrt gibt es Leute, die fahren ab auf das Neue. Ich finde das Neue immer gut. Also das Neue ist cool, ist gut. Ah, was Neues. Also es gibt auch, das kann man sogar in Gemeinden beobachten, manchmal wird einfach irgendwas umgestellt und dann denkt man, boah, jetzt ist die Erweckung da, wie was Neues. Irgendwas ist neu. Ja. Eine neue Uhrzeit. Oder statt Freitag trifft man sich Donnerstag oder so. Naja, manchmal so ganz banale Dinge, wo man denkt, wir haben jetzt eine neue Sitzordnung und ah, toll, was Neues. Und manche finden das Neue als solches schon toll und cool und wunderbar und anstrebenswert. Von der Bibel her gibt es auch beide Seiten übrigens. Da gibt es so diese ganz ernüchternde Feststellung von dem Prediger Salomo, der sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ja, ist also heftig, so irgendwie so ganz ernüchtert. Das ist immer so, wenn zum Beispiel junge Leute eine Idee haben, wir könnten was machen, was Neues. Ach, das haben wir vor 50 Jahren auch schon versucht. Hat damals schon nichts gebracht, bringt heute auch nichts. Das zieht dann immer so richtig runter. Gell? Tolle Ermutigung für junge Leute. Gell? Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ja? Es hat alles schon gegeben. Wie frustrierend, alles, was unsere Kinder jetzt machen. Ja? Ich meine, das sind jetzt neue Geräte, aber der ganze Ablauf ist doch alles das Gleiche. Teenager, Mittelalter, dann wird man irgendwann alt, und richtig, richtig alt und dann ganz alt und so. Genau. Und ist doch alles das Gleiche. Ja? Aber Prediger Salomo sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Was da drüber ist, weiß er auch nicht so ganz genau, oder? Denk mal drüber nach. Das ist ja eigentlich so ein Argument, es gibt nichts Neues. Ja? Aber was ist eigentlich mit über der Sonne, wo der Herr wohnt? Der Herr kann Neues machen. Der kann aus Steinen Kinder erwecken, ja? Wenn er das will. Wie ist denn dieser Vers einzuordnen in Hebräer 13, Vers 8? Vielleicht haben wir den auch gerade hier. Ganz berühmter Vers, oft fett gedruckt in der Bibel und auf Spruchkarten drauf. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Das ist ein toller Vers, gell? Ist das etwas für die Liebhaber des Alten, des Gewohnten, des Konservativen, des Bleibenden? Oder ist es etwas für die Liebhaber des Neuen? Ist beides so drin, gell? Also auf der einen Seite kannst du sagen, guck mal, ist alles schon da gewesen. Jesus ist derselbe. Da passiert nichts mehr anderes. Ja? Wenn Gott heute was ganz Ungewöhnliches in der Welt tut, dann holen manche den Vers heraus und sagen, wieso? Das hat es in der Bibel nie gegeben und Jesus ist immer derselbe. Der muss sich an das halten, wie es damals in der Bibel steht. Ja, aber damals gab es doch keine Computer. Ist egal, das muss so sein wie in der Bibel. Ja, es gibt ja diese Amish-Bibel, vielleicht kennt ihr die, die in den USA immer noch existieren, die keinen Strom gebrauchen und alles Moderne, alles weglassen, Kleidung, nichts Modernes. Nur, was es in der Bibel schon gab, vor 2000 Jahren, die sind quasi dann, bleiben da in dieser Zeit, ja, und denken, das ist genau das. Jesus ist nämlich derselbe, der ändert sich nicht. Ja. Ja? Du kannst es aber genau andersrum hören, du kannst es auch genau andersrum hören. Jesus Christus, ich gucke mir den mal an im Evangelium, wie war der? Was hat der damals gemacht? Wie ist der durch die Gegend gelaufen? Der war völlig unberechenbar. Du wusstest nicht, ob der plötzlich einen anspuckt und sagt, sei sehend. Verstehst du? Du wusstest nicht, ob der plötzlich, wo der auftaucht, da schreien ein paar Dämonen rum. Ja, da ist jahrhundertelang in der Synagoge, ist da nichts Auffälliges passiert. Da geht Jesus einmal in die Synagoge, schon schreit irgendein Dämon rum, der sich bis jetzt immer verkriechen konnte. Ja? Also Jesus ist, du kannst es genau andersrum hören, Jesus ist derselbe, heißt, es ist, wo Jesus ist, es ist völlig unberechenbar, da kann immer was völlig Neues passieren, was ganz Ungewöhnliches passieren. So kannst du dasselbe Wort, je nach Charakter, nach Typ, dir so und so heranholen und so aneignen. Aber wie ist Gott selbst? Wie ist Gott selbst? Da heißt es doch einmal, Gott, der Alte an Tagen, in einer wunderbaren Vision in Daniel 7, ja, der Alte an Tagen war da. Und da stellt man sich dann einen ehrfürchtigen alten Herrn mit langem Bart vor, mit einer tiefen, sonoren Stimme, der Alte an Tagen. Ja. Und dann denkt man so, das ist wahrscheinlich so einer, der nicht mehr so viel mitkriegt von dem, was heute so in der Welt los ist. Ja. Aber Gott entpuppt sich im Laufe der Heilsgeschichte als einer, der das Neue liebt und der mit dem Neuen arbeitet. Die ganze Heilsgeschichte, wenn ihr vom ersten Blatt der Bibel anguckt, ja, und dann kommt Noah, dann kommt Abraham und die Erzväter und so weiter, das hat alles, ist alles nur weitergegangen, die ganze Heilsgeschichte, der Plan Gottes mit der Menschheit und auch mit seinem Volk, nur deswegen, weil er immer wieder was ganz Neues gemacht hat. Die Menschen zu etwas ganz Neuem herausgefordert hat, zu etwas ganz Ungewöhnlichem. Und immer da, wo Menschen sich darauf eingelassen haben, auf das Neue, da ging Gottes Geschichte weiter. Das sollten wir uns mal auch für uns selbst mal zu Gemüte führen. Immer da, wo wir uns in unserem Glaubensleben auf etwas Neues einlassen, kann Gott auch unsere Geschichte auch weiterschreiben. Wo wir Veränderungen zulassen, ermöglichen. Ja, auch Kirchengeschichte wird so geschrieben, Gemeindegeschichte wird so geschrieben, dass da, wo wir uns auf etwas Neues einlassen, auch dann kann Gott auch etwas Neues wirken, etwas Neues tun. Ihr könnt die ganze Bibel da durchlesen. Es gab eine Frau, die als erste unberührte Jungfrau ein Kind zur Welt gebracht hat. Darauf hat sie sich eingelassen. Das war etwas sehr Neues, oder? Also hat man vorher noch nicht gehört. Gott hat ja schon einige Wunder getan und die Alten, also die Elisabeth wurde schwanger, die Mutter von Simson wurde schwanger. Ja, also es gab auch schon so alte und so wundersame Dinge. Sarah wurde schwanger, genau. Ja, aber eine Jungfrau wird schwanger, das hat es noch nicht gegeben. Ja, und sie hat sich darauf eingelassen. Wie gut, danke Maria, Entschuldigung. Aber ich meine so im Prinzip, ja, wie ich das meine. Genau. Und dann geht es weiter, dann geht Gottes Heilsgeschichte weiter. Die Jünger wurden dann herausgefordert, immer wieder zu etwas Neuem. Das war ja, die waren doch im Tempel, die waren doch in der Synagoge aufgewachsen. Ja? Und jetzt neue Versammlungen und plötzlich manifestierte sich Gottes Gegenwart auf der Straße, auf den Straßen von Jerusalem. Plötzlich wurde Petrus zu einem Heiden geschickt, zu einem Römer, ja? Zu diesem Cornelius. Ihr kennt die Geschichte. Ganz ungewöhnlich. Er wusste, dass das eigentlich in Konflikt stand zur Tora, zu dem, was er gelesen und gelernt hatte, wie er das verstanden hatte. Und jetzt sagte Gott vom Himmel her, was ich heilig heiße, heiße du nicht unheilig. Versteht ihr? Da geht es nicht darum, dass ein Mensch Gott überreden möchte. Komm, das ist jetzt ein bisschen krumm, was ich jetzt hier mache. Drück mal ein Auge zu oder guck doch einfach mal weg eine Stunde oder einen Tag oder so. Ja. Sondern der Mensch, der gläubige Mensch wird von Gott überredet zu etwas, was eigentlich schräg aussieht, was eigentlich nicht passt in sein Verständnis von seiner Bibel. So könnten wir das übersetzen. Ja. Und weil er sich darauf eingelassen hat, gut, dreimal kommt noch eine Vision. Also Gott musste schon mit seinem Heiligen Geist ihn überzeugen. Ja? Aber beim dritten Mal hat er gesagt, ich glaube, das ist tatsächlich vom Herrn. Ja, und hat sich darauf eingelassen und musste sich nachher harte Kritik anhören von seinen jüdischen Mitbrüdern. Ja? Und doch fiel der Heilige Geist. Und damit hat durch diesen Mut, auf das Neue sich einzulassen, hat Petrus die Tür geöffnet für die Nation. Das ist phänomenal. Also das ist wirklich wahr. Da, wo die Menschen sich herausfordern lassen, etwas Neues zu tun und sich auf das Neue einlassen, da passiert auch was Neues. Sie bekamen neue Sprachen. Es wird manchmal auch in unbekannten Sprachen reden. Ja? Aber ich glaube, bei Markus 16 ist es neue Sprachen. Neue. Ja, was ist denn das jetzt? Was sprichst du denn da? Erklär mir das mal. Was? Wo kommt das her? Woher weißt du das überhaupt, wo das herkommt? Da stehst du komisch da, gell? Ja, neu, alles neu. Ja. Die neuen Sprachen, das ist ein richtiger Glaubensschritt. Es gehört für mich zu den ersten Lektionen, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren, dem Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben, sich auf sowas einzulassen. Irgendeinen Traum kann mir jeder erzählen, aber in neuen Sprachen. Unbekannte Sprache, kein Mensch hat die vielleicht vorher gesprochen. Zumindest da, wo man sich dann so zusammentut. Ja, und das ist etwas Tolles. Also, ihr merkt das, Gott hat etwas mit dem Neuen vor. Gottes Vorliebe für das Neue. Irgendwann gipfelt das dahin, dass am Ende, ganz am Ende des Neuen Testamentes steht, siehe, ich mache alles neu. Also noch radikaler. Ja? Ich mache alles neu. Also, wenn wir an Gott glauben, brauchen wir dann also keine Angst vor dem Neuen zu haben. Natürlich ist zu prüfen, geht das aus Gottes Hand hervor. Ja? Aber dann dürfen wir uns im Glauben und zuversichtlich darauf einlassen. Gott liebt und er will das Neue. Und das Neue ist ein Ausdruck seiner Gnade, dass er es nicht beim Alten belässt in deinem und meinem Leben. Das ist ja ein Ausdruck der Gnade, dass er nicht alles beim Alten lässt. Oft wird das Alte auch als das Veraltete bezeichnet in der Bibel. Kennt ihr dieses wunderbare Wort? Das Alte ist vergangen, es ist Neues geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. In der Schlachter steht alles neu geworden. Die moderne, die neue Lutherbibel hat es schon revidiert. Der Luther, der war so überschwänglich. Der hat alles dazu geschrieben. Ja, die Schlachter hat es noch. Die neue Luther hat es schon wieder rausgenommen, weil Paulus das gar nicht geschrieben hat im Griechischen. Das Wort alles. Es ist alles neu geworden. Das kann uns nämlich auch schon mal eine Anfechtung bereiten. Ja, wenn wir merken, wir haben Jesus angenommen, es ist was Neues passiert in unserem Leben, wir sind wiedergeboren, das ist eine ganz starke Erfahrung, ja, und dann stellen wir aber irgendwann mal fest, dass nicht alles neu geworden ist. Wir haben trotzdem noch komischerweise alte Verhaltensmuster erstmal oder alte Denkweisen manchmal, ja, es ist nicht alles neu geworden. Ja, bin ich jetzt falsch oder ist das Wort Gottes falsch? Ich muss es ja sein, das Wort Gottes ist immer richtig. Aber was ist, wenn es falsch übersetzt ist? Da haben wir so ein Beispiel. Ja? Und es steht in der Elberfelder, steht es in vielen anderen Übersetzungen. Ich weiß gar nicht, wie steht es im Russischen? Ist das alles da?
Alles neu.
Alles, ja? Ja, das ist ein bisschen zu stark. Ja? Das alles steht im Griechischen gar nicht da. Ja? Und dann würde es nämlich heißen, bei der neuen Luther, bei vielen anderen Übersetzungen, Elberfelder, auch in meiner, steht dann, Neues ist geworden. Also der Anbruch des Neuen wird gefeiert. Das Alte ist vergangen. Und damit ist oft auch der alte Mensch gemeint. Der alte Mensch, der geprägt ist von der Sünde, der geprägt ist von seinem Egoismus, von all den Dingen, die nach Adam in diese Schöpfung hineingekommen sind. Und dieser alte Mensch, der wird mitgekreuzigt, heißt es in Römer 6, Vers 6. Dieser alte Mensch, er wird mitgekreuzigt mit Christus und ein Symbol, das in der Taufe gefeiert wird. Also da ist das Alte auch das, was uns runtergezogen hat. Und das Neue ist das, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Ja, den neuen Menschen. Und der alte Mensch wird verabschiedet. Eine neue Schöpfung ist da. Und schon im Alten Testament hat Gott gemerkt, dass der Bund, den er mit Israel geschlossen hat, also einmal mit Abraham und seinen Nachkommen, aber dann auch am Berg Sinai, dass der auch nicht vollständig ist oder auch nicht vollkommen ist. Ja? In Jeremia 31, und das wird zitiert in Hebräer 8, Vers 8 bis 10, dort wird es kritisiert, dass der alte Bund nicht die Vollkommenheit gebracht hat. Das ist sehr erstaunlich. Ja, weil das sind ja Gottes Worte im Alten Testament und in der Tora. Und doch tadelt Gott, indem er zu ihnen spricht. Es kommen Tage, spricht der Herr. Ja, ich habe es auch hier mir notiert. Da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, das ist jetzt Vers 9, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. Denn sie sind ja nicht in meinem Bund geblieben. Und ich ließ sie fortgehen, spricht der Herr. Vers 10, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen. Einen neuen Bund, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze ihnen in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also schon im Alten Testament kommt Gott zum Ergebnis, da fehlt noch was. Oder dieser Bund wird sozusagen, so sagt es der Hebräerbrief, sonst dürfte ich das gar nicht sagen. Ja? Dieser Bund ist veraltet. Der hat eine Limitierung, eine Begrenzung. Und es bedarf eines neuen Bundes. Also es ist viel, viel besser, diese Gebote und meinen Willen in ihre Herzen zu implementieren, einzupflanzen, hineinzuschreiben, als auf diese beiden Gesetzestafeln. Ja? Äußerlich konnten sie ablesen, was Gott will, aber es kam in ihrem Herzen nicht an. Und der neue Bund, der wird individuell, persönlich in die Herzen hineingeschrieben. Das ist das Besondere des neuen Bundes. Da geht es nicht darum, ob meine Eltern oder Großeltern Juden oder Israeliten sind. Da geht es nicht darum, ob meine Eltern oder Großeltern in der Gemeinde waren. Ja? Sondern auch ich persönlich in diesen individuellen Bund einsteige. Das wird im Alten Testament schon vorgezeichnet und im Neuen Testament weiter ausgeführt, dass wir eine persönliche Entscheidung brauchen. Und das ist das Neue am neuen Bund, dass wir ganz persönlich hereingerufen werden in die Beziehung mit Jesus und in diese Gemeinschaft, in diesen Bund, wo Gott die Initiative ergreift und uns das anbietet. Und dazu gehört zu dieser neuen Schöpfung und zu diesem neuen Bund auch das neue Herz. Das neue Herz. Gott hat gemerkt, dass es auf die Dauer nicht so viel gebracht hat. Das klingt ja zu menschlich, ja. Aber so stellt sich das in der Bibel dar, dass er durch die Propheten immer wieder sein Volk zurückruft. Und eine Generation kehrt wieder um und die nächste kehrt schon wieder in das Alte zurück. Und ihre Herzen werden nicht verändert. Ihre Herzen sind nicht neu geworden. Und Gott hat irgendwann gemerkt, da ist keine Verbesserung ihrer Herzen mehr nötig oder eine Manipulation der Herzen, sondern es bedarf einer Herzoperation, eines Herzaustausches. Sie brauchen ein neues Herz. Sie brauchen einen neuen Sinn, einen ganz anderen Ansatz, ein lebendiges, fleischernes Herz, was hören kann auf die Stimme Gottes, auf die Stimme des Herrn. Das ist stark. Das ist dieser Vers aus Hesekiel 36, Vers 26. Das war meine Jahreslosung. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Also eine Veränderung von innen heraus, nicht von außen. Wir werden umerzogen, wir werden noch ein bisschen strenger rangenommen, werden noch ein bisschen mehr trainiert, das alte Herz wird ein bisschen mehr in Schwung gebracht, ja. Sondern da muss eine Herz-OP ran, ein neues Herz muss her. Und all das stellt Gott uns im neuen Bund zur Verfügung. Und dann ist es plötzlich ganz anders, wir haben plötzlich ganz andere Regungen, dass wir plötzlich eine Freude daran haben, Gottes Willen zu tun. Ja, früher war uns das immer mühsam und da, was will Gott schon wieder von mir? Und plötzlich haben wir Freude daran, Psalm 40, Vers 9, deinen Willen zu tun begehre ich. Dein Gesetz ist in meinem Innern. Das sind Worte des Messias und das können wir uns annehmen. Deinen Willen zu tun begehre ich, mein Gott. Also ich habe plötzlich den Wunsch, Gottes Willen zu tun. In mir ist der Wunsch, in seinen Wegen zu wandeln, seinen Werken nachzuspüren in dieser Welt und in seinen Bahnen mich zu bewegen. Das ist etwas ganz anderes. Ja, und deswegen machen wir Leute nicht zu Christen, indem wir sie erziehen oder so. Natürlich erziehen wir unsere Kinder rein, als schon mal pädagogisch, ja. Das ist ja so oder so. Ja, aber wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass wir sie zu Christen machen können. Ja. Die brauchen irgendwann selbst den Freiraum zu sagen, ich möchte das für mich ergreifen. Gestern haben wir bei Christen im Beruf zwei Vorträge gehabt, nicht nur einen, sondern zwei. Also zwei halbe sozusagen, oder zwei ganze, zwei lange, wie auch immer. Aber es war sehr beeindruckend, weil beide aus einem christlichen Hintergrund gekommen sind, die Eltern Christen waren. Und doch haben sie beide einen ziemlichen Abweg auch in ihrer Beziehung zu Gott, so eine Art Abkühlung oder so eine Distanz. Und irgendwann hat Gott sie ganz persönlich gerufen und hat ihnen ganz persönlich einen Weg gezeigt, wofür ihr Leben da ist. Ja, und das brauchen wir als Eltern, die Kinder dahin freizugeben und die Kinder brauchen das, das selbst für sich zu entdecken. Gott meint ja mich. Ich bin nicht nur die Verlängerung meiner Mutter oder meines Vaters, sondern sozusagen, und das soll ich das weitermachen, was bei Ihnen schon war. Oder meine Eltern haben den Segen bekommen und der wird jetzt so wie so eine Leberwurst, wird er jetzt so breit gestrichen und der muss jetzt für die nächsten Generationen halten, sondern ich selbst werde gesegnet von Gott. Ich werde selbst gerufen von Gott. Ja? Ich werde selbst angefasst von Gott. Er will was mit mir machen. Das ist gigantisch. Dieser herrliche Gott, den wir vorhin im Lobpreis gepriesen haben. Ja, und wie reagieren wir jetzt auf dieses Neue? Wie gehen wir damit um? Wie passen wir uns dem an? Wie sollen wir darauf zugehen? Ich habe ja gesagt, es liegt uns vielleicht also auch von der Persönlichkeit nicht immer so nahe, uns das so zu begrüßen. Ja? Aber wir sollten uns doch eben, wenn wir das so betrachtet haben, mit dem neuen Bund, dem neuen Herzen, ja, der neuen Schöpfung, dann sollten wir doch auch Erwartungen haben, dass Gott uns auch für unser Leben immer wieder auch etwas Neues anvertrauen, etwas Neues geben möchte. Ich hatte es auch mit den neuen Sprachen schon erwähnt. Ja, dass wir uns auch danach ausstrecken. Übrigens, das ist manchmal interessant. Wir beten manchmal mit Menschen, dass sie auch vom Heiligen Geist erfüllt werden. Oder manche wünschen sich die Sprache, die Sprachenrede oder diese Gabe des Heiligen Geistes. Ja. Und da erwartet man ja von den Menschen, dass sich auf etwas ganz Neues einlassen. Ja, ich weiß nicht, wer diese Erfahrung schon gemacht hat. Und etliche von uns. Und interessant ist aber auch für die langjährigen Christen. Wann hast du, sag ich mal, ruhig mal du und ich, ja, wann haben wir zum letzten Mal in einer neuen Sprache gebetet? Ja, wir wollen, dass andere sich darauf so einlassen und wäre schön und so, wenn du auch und so. Aber wann habe ich mich das letzte Mal davon inspirieren lassen, auch mir wirklich mal eine völlig neue Sprache schenken zu lassen? Oder meinst du, Gott hat keine mehr auf Vorrat? Also, da gibt es doch was zu entdecken. Ja, es gibt auch Engelssprachen, ja. Aber wie heißt es auch, in mehreren Psalmen singt dem Herrn ein neues Lied. Ja, warum eigentlich? Warum eigentlich immer diese neuen Lieder? Ja, das soll ja keine Wertung sein, dass die alten schlecht sind, aber immer wieder singt dem Herrn ein neues Lied. In der Offenbarung. Ja, sie sangen ein neues Lied. Ich weiß nicht, ob wir diesen Vers noch da haben, Offenbarung 5, Vers 9. Ja. Es gibt noch eine andere Stelle, 14, aber 5, Vers 9 ist sie auch. Ja, singt dem Herrn ein neues Lied. Und da steht, sie sangen ein neues Lied vor dem Thron Gottes. Ja, also einfach das Neue, was man erlebt und sieht und mit Gott, das wird gefeiert auch in neuen Liedern. Ja, und so ist das auch zu verstehen. Gell? Sie sangen ein neues Lied, weil sie so was Staunenswertes erlebt haben. Da kommt ein neues Lied in ihren Mund, in ihr Herz hinein. Und so ist das auch in unserer Generation. Da werden, ich muss sagen, ich staune darüber. Ich beobachte das jetzt, glaube ich, seit 30 Jahren, wenigstens, auch mehr, weil 40 Jahren, wie immer wieder neue Lieder entstehen. Ja? Immer wieder stehen neue Generationen auf, die Gott neu erleben, die wirklich eine lebendige Begegnung mit Gott haben. Hier ist unser Motto hier, ja? Begegnung mit Gott. Und daraus entstehen neue Lieder. Und die sind frisch und die sind für die zeitgenössische, für die jetzige Generation. Die zeigen den anderen, boah, Jesus lebt, Gott lebt. Und auf YouTube kannst du mal gucken, so ein Hillsong-Lied, ja, ich weiß nicht, At the Cross gibt es einige oder so. Ich glaube, so 16, 18 Millionen Klicks sind da drauf. Das ist nicht so eine kleine Randgruppe, die sowas singt, sondern das ist schon eine richtige Bewegung auch. Was zeigt, dass ein neues Lied manchmal auch ein lebendiger Ausdruck, vom Gottes Geist gewirkter Ausdruck sein kann, aus dieser Beziehung mit ihm heraus. Deswegen seid offen für neue Lieder. Ehrlich. Ja, wir singen alte Lieder, alte und neue. Jesus sagt, ein guter Hausvater holt Altes und Neues hervor. Ja? Also für mich ist das kein Entweder-Oder. Und leider gibt es in vielen Gemeinden dieses Extreme. Manche, die wollen bis ans Lebensende immer ihr altes Gesangbuch singen und nur Lieder aus diesem einen Gesangbuch. Schluss. Das ist das inspirierte Gesangbuch. Ja? Und es gibt aber auch diesen Neuigkeitswahn, dass manche nur neue Lieder singen, die sie selbst geschrieben haben, die in dieser einen geistlichen Gruppe in den letzten Jahren entstanden sind. Und die singen rauf und runter immer nur ihre eigenen Lieder aus den letzten 2 Jahren. Ja, das ist für mich auch zu heftig, denn es gibt bewährte und inspirierte Lieder, die auch etwas Einheitsstiftendes haben, ja, auch unter der Christenheit. Aber das als ein Beispiel, der Ausdruck, wie reagieren wir auf dieses Neue. Ja? Haben wir nicht letzten Sonntag diesen Monatsspruch gelesen bekommen? Den möchte ich euch nun noch auch noch präsentieren, noch mal ein bisschen auch kommentieren. Hosea 10, Vers 12. Es gibt auch verschiedene Übersetzungen. Hosea 10, Vers 12. Ich glaube, der betrifft auch irgendwie auch unsere Gemeinde. Da heißt es, sät euch Gerechtigkeit und erntet nach dem Maß der Gnade. Pflügt einen Neubruch. Da steht bei Luther, pflügt ein Neues. Ja? Pflügt einen Neubruch. Denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Also da geht es um ein Bild aus dem Ackerbau. Ja? Und der Acker soll bearbeitet werden. Und dann wird neu aufgebrochen der Acker. Was ist das Ackerfeld? Was ist der Acker? Also ich glaube, für uns hier ist das die Stadt. Die Umgebung hier, wo wir uns versammeln. Ja, dass wir da dieses Feld, dieses Land und diese Stadt beackern sollen, bearbeiten sollen. Ja, das klingt ein bisschen hart, oder? Aber beackern sollen. Und da werden wir guten Samen des Wortes Gottes hineinsäen. Da, wo wir offene Herzen finden. Da, wo das Land aufgebrochen wird. Wodurch wird es aufgebrochen? Durch Gebet. Deswegen wichtig, dass wir zum Gebet zusammenkommen. Durch Lobpreis. Ja, wird auch die geistliche Atmosphäre beeinflusst und die Finsternis weicht. Und die Menschen werden offener für das Evangelium, wenn Lobpreis emporsteigt. Wahrheiten über Gott ausgesprochen werden gegen alle Lügen, die in dieser Welt von Gott im Umkreis in Bewegung sind. Und da sprechen wir Wahrheit aus und wir beten und wir beackern das Land. Und wir werden es auch beackern durch Evangelisation. Deswegen werden wir einen Alpha-Kurs machen. Ganz vorne, glaube ich, hängt schon unser Plakat. Wir freuen uns schon drauf. Das wird spannend im September. Am besten, wenn wir die neuen Räume auch dann haben, ja, werden wir einen Grundkurs, Grundkurs veranstalten. Warum glauben wir? Was ist der Sinn des Lebens? Mit Fragen, die Leute abholen und ihnen Antworten geben. Er ist die Antwort. Jesus ist die Antwort, wie wir vorhin gesungen haben. Das heißt, zu pflügen, das heißt, zu beackern, den Boden aufzubrechen. Und dann wird das Wunderbares, seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit in Jesus hinein zu säen, nach dem Maß der Gnade. Und dann werden wir auch ernten. Da ist mein Appell, dass wir uns darauf einlassen, auf diesen ganzen Prozess, auf dieses, an irgendeiner Stelle beteiligt zu sein, an diesem Neubruch. Ja? Manche sind mehr, wie sage ich mal, mehr an der Front, kann man sagen, oder gehen gerne nach draußen auch. Manche sind mehr die Beter, die eher im Hintergrund sich aufhalten. Ja? Das ist nicht die Frage, sondern eher die Frage ist, ob wir uns da mitnehmen lassen, auf dieses Neue einlassen. Jetzt wurde hier ein neuer Pastor eingesetzt letzten Sonntag. Ja. Sich darauf einlassen, wir brauchen euer Vertrauen. Wir sind auch nicht besser oder mehr oder größer, aber wir haben einfach diese Aufgabe angenommen, ja, im Namen des Herrn und haben da auch etwas erlebt an Führung, auch bis zu diesem Punkt jetzt. Da ist auch etwas Neues in unser Leben hineingesprochen worden und wir haben uns darauf eingelassen. Und da ist irgendwann mal auch nötig, dass auch der neue Wein neue Schläuche bekommt. Kennt ihr das Wort aus Markus 2, Vers 22? Da ist das Bild von dem zerrissenen Tuch und sowas. Und dann kommt auch dieses schöne Bild von dem Schlauch. Ja? Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und der Wein wird verschüttet. Und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. Ja? Also manchmal ist es schon auch ganz gut, die Rahmenbedingungen zu ändern. Wenn Gott etwas Neues wirkt, dann kommen auch neue Umgebungen oder neue Rahmenbedingungen. Habt ihr in eurem Leben sicher auch schon mal erlebt. Ja? Das passt sonst manchmal mit dem Alten nicht zusammen und da ist eine Herausforderung da. Ja, manche sagen, ach, die alten Schläuche ist doch so wunderbar, die hatten wir doch schon immer. Ja? Aber der junge Wein kann die auch zerfetzen, ja? Weil der gärt noch, der ist in Bewegung. Das muss elastisch sein, das muss dynamisch sein. Ja? Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass wir uns auch äußerlich auch bewegen, ja? Mit den neuen Räumen, mit neuen Rahmenbedingungen, die wir hier und da vielleicht schaffen oder so. Ja? Darauf möchte ich appellieren, dass wir uns dafür öffnen. Es geht nicht darum, das kann man dann verwechseln, ja? Dass man Ursache und Wirkung vertauscht. Ja? Also, dass man sagt, wir schaffen neue Schläuche an, sozusagen, ja? Und dann wird schon der neue Wein kommen. Ja? Versteht ihr? Also so ist das nicht gemeint. Also manche denken, wie ich vorhin schon sagte, eine neue Uhrzeit, neue Stühle und schon ist die Erweckung da. Ja? Oder neue Gemeinderäume, wow, jetzt geht's los. Also das ist nicht der entscheidende Impuls. Der entscheidende Impuls ist, dass wir Gottes vorbereiteten Werken nachspüren, auch in unserem Leben, aber da auch uns verändern lassen. Ja? Und manchmal geben wir auch durch eine neue Rahmenbedingung auch Gott ein Signal. Ich gebe mal ein Beispiel fürs persönliche Leben. Manchmal ist es so, dass dadurch, dass ich den Wecker eine Viertelstunde früher stelle, um noch Zeit zu haben zu beten oder wenigstens ein Wort Gottes zu lesen, ja, da schaffe ich eine neue Rahmenbedingung für meinen Tagesablauf und schon lade ich Gott ein, auch etwas neu zu mir zu sprechen, zum Beispiel. Bei manchen ist es eine neue Bibelübersetzung. Wirklich. Dass man mal sagt, ich nehme jetzt mal eine andere Bibelübersetzung zur Hand, weil ich Gottes Wort auch da neu entdecken würde. Es ist wie ein neuer Schlauch. Ja? Also so könnte man das anwenden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten natürlich. Ja? Oder ja, wie auch immer wieder, wie das gestalten. Also ich fasse zusammen. Gott liebt das Neue. Gott hat eine Vorliebe für das Neue. Und er drückt seine Gnade dadurch aus, dass nicht alles beim Alten bleiben muss. Wie stellst du dich dazu? Was macht das mit dir? Was machst du damit? Ja? Wie stehst du zu dem neuen Bund, der neue Bund? Ich weiß nicht, ob schon alle so eine persönliche Entscheidung hier auch getroffen haben. Ich glaube schon. Aber du bist nicht hier, weil dich irgendjemand nur mitgebracht hat vielleicht. Auch unsere Kinder werden es irgendwann entdecken, die jetzt in der Kinderstunde sind. Ja? Wie stellst du dich selbst dazu? Hast du dir schon dieses neue Herz schenken lassen? Dann vertraue auch darauf. Dann vertraue auch darauf, dass Gott seinen Willen in dein Herz reinschreibt. Aber dafür braucht Gott eine Rahmenbedingung. Ja? Also schreiben, mit der Hand schreiben, dauert auch so seine Zeit. Manche können mit dem PC schneller schreiben als mit der Hand, wenn man es lesen können soll. Also ja, am Schluss. Gott braucht Zeit, um in dein Herz zu schreiben. Gibst du ihm Zeit dafür? Herr, schreibe deinen Willen in mein Herz. Ja? Ich habe aber keine Zeit dafür. Ich bin beschäftigt oder so. Ja? Also auch manchmal brauchen wir dafür auch Zeit, dass wir Gott sozusagen ja, im Gebet oder in der Stille unser Herz hinhalten und dann ihn hineinschreiben lassen, dass er uns auf etwas aufs Herz legen kann. Ist doch gewaltig, wenn Gott uns mal seine Gedanken mitteilt über unser Leben, aber auch über unsere Welt, über unsere Umgebung, über die Stadt, in der wir uns versammeln. Ja? Vielleicht will Gott dich auch neu rufen, auch an einen Platz in seinem Weinberg, in seinem Reich mitzuwirken, in der Gemeinde oder irgendwo. Ja, dann lass uns dafür offen sein. Wir haben auch alle schon, je nachdem wie viel Erfahrung wir gesammelt haben, auch schon Enttäuschungen hinter uns. Ja, gerade auch mit Gemeinde übrigens. Ja, gerade auch mit Gemeinde. Das ist so ein dunkles Thema. Ja. Gemeinde soll ja ein Ort der Erquickung, der Ermutigung sein, eine Oase, eine Begegnung mit Gott. Aber wir haben auch oft so einen Ballast von Negativerfahrungen im Gepäck. Ich auch. Ich glaube, ich könnte mehr Bücher schreiben über das, was in Gemeinden schiefgegangen ist, als über das, was ich gesehen habe, was gut gegangen ist. Aber was gut gegangen ist, ist so mächtig und so hat sich alle Mühe für gelohnt. Hat sich alle Mühe für gelohnt, was Gott tun kann. Und da muss Gott vielleicht mit seinem Geist auch mal die Blätter der Vergangenheit auch manchmal so wegpusten. Die Blätter alter Erfahrungen, von alten auch Negativerfahrungen, damit wir neue Knospen sozusagen zulassen. Ja? Damit wir neue Gott Raum geben, auch Frucht zu bringen für die Ewigkeit. Ja, ich möchte dazu auffordern, dass wir das persönlich und auch als Gemeinde tun. Lass uns noch zusammen beten.